zu diesem Sonntag, Jubilate-Gottesdienst. Ja, wir haben viel Grund, uns zu freuen und zu danken. Es gibt wirklich etwas Großartiges zu berichten. Es kann und darf alles neu werden. Wir haben es ja teilweise schon gehört, denn Gott hat sich mit uns versöhnt. Nicht wir mit ihm, aber Gott mit uns. Und dazu lese ich einen Text aus dem Römerbrief, Kapitel 1 bis 11. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben, aber Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Ja, lieber Herr, du großer, barmherziger Heiland, bitte sprich durch dein Wort zu unseren Herzen und hilf uns auch mit dem Herzen zu hören. Segne Reden und Hören. Wir danken dir für deine Gegenwart. Amen. Mit Gott versöhnt, Frieden mit Gott. Darum und um die damit verbundenen Auswirkungen auf unser Leben geht es in diesem Predigttext. Versöhnung ist etwas vom Allerschönsten, was man erleben kann. Allerdings geht einer Versöhnung etwas vom Allerhässlichsten voraus, was es gibt, nämlich Feindschaft, Streit, Unfrieden. Versöhnung setzt also Feindschaft voraus. Und das heißt auch, die beiden zerstrittenen Parteien kennen sich schon länger, sie haben eine gemeinsame Geschichte. Versöhnung setzt voraus, dass man früher einmal in Frieden miteinander lebte. Er hat sich mit seiner Frau versöhnt. Die beiden Streithähne vertragen sich wieder. Die verfeindeten Brüder sprechen wieder miteinander. Das sagen wir nur, wenn beide Seiten mehr oder weniger gut miteinander auskamen. Dann kam die Entzweiung, das Zerstrittensein, und jetzt hat man wieder zueinander gefunden. Die gemeinsame Geschichte besteht also aus drei Phasen. Frieden, Unfrieden, wiederhergestellter Frieden. Die mittlere Phase, der Unfrieden, dauert manchmal unheimlich lang an. Tagelang, jahrelang, ja generationenlang, wie zum Beispiel der Konflikt zwischen Juden und Arabern. Ein Streit, der zurückgeht auf einen handfesten Disput zwischen Abrahams Frau Sarah und ihrem Dienstmädchen Hagar. Je länger die Phase des Unfriedens dauert, desto garstiger und giftiger wird es. Der Hass kann das ganze Leben bestimmen. Alles, was man denkt und tut. Ein schon älterer Herr fragte den Pastor bei einem Besuch: Wissen Sie eigentlich, was mein Sohn macht? Ich habe gehört, dass er einen Anbau an seinem Haus plant. Das Problem dabei war, dass dieser Sohn nur ein paar Häuser weiter in derselben Straße wohnte. Offensichtlich hatten Vater und Sohn über viele Jahre nicht mehr miteinander gesprochen. Und dies, obwohl sie nur wenige Meter voneinander entfernt wohnten. Es war wegen irgendeiner Sache Funkstille eingetreten. Was für eine bedrückende Situation, an dem Haus des anderen vorbeizugehen, nicht von dem Gedanken an ihn loszukommen und immer wieder an diesen ungelösten Konflikt erinnert zu werden. Nicht einfach mal unbefangen hereinkommen zu können, um miteinander zu sprechen, um Anteil aneinander zu nehmen, Anteil zu geben bei einer Tasse Tee oder Kaffee. Wenn wir uns ein wenig in diese schwierigen Verhältnisse hineindenken, dann haben wir auch einen Zugang zu der traurigen Tatsache, dass viele Menschen in genau diesem Verhältnis zu Gott stehen und leben. Sie reden nicht mit ihm, obwohl er ganz in ihrer Nähe ist. Sie ignorieren ihn und gleichzeitig beklagen sie sich, dass sie schlecht und ungerecht von ihm behandelt werden, dass er ihnen nicht hilft. Und weil uns Gott, der uns geschaffen hat, letztlich noch näher steht als ein leiblicher Vater, deswegen betrifft ein Konflikt mit ihm nicht nur einige Bereiche des Lebens, sondern eigentlich alles. Wenn Menschen mit ihrem Schöpfer nicht im Reinen sind, von ihm getrennt leben, seine Gebote und Weisungen verachten und brechen, dann ist es nicht verwunderlich, dass es in vielen Bereichen der Welt, ja, an allen Ecken und Enden ungelöste Konflikte, Unfrieden und Machtspiele gibt, das allenthalben gebissen, diffamiert und beschuldigt wird. Und woher kommt denn letztlich diese Gottesallergie, das Misstrauen gegen Gott, die Gottesfeindschaft? Kurz gesagt, könnten wir es in die Worte fassen, welche die Juden einmal im Blick auf Jesus in die Volksmenge schrien: Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wir suchen unser vermeintliches Glück lieber an Gottes Geboten vorbei. Wir machen uns lieber eigene Götzen, anstatt allein Gott Ehre zu erweisen. Die Armen und Verfolgten rühren in Wirklichkeit gar nicht unser Herz. Wir wollen von Natur aus lieber herrschen, genießen und die als dienen. Die Bibel sagt, dass wir Menschen ohne Ausnahme Sünder sind, dass wir mit ihm permanent im Streit liegen und nicht die ihm gebührende Ehre erweisen. Aber Wunder über Wunder, Freude über Freude, Jubelade heißt doch, es muss nicht so bleiben. Es darf alles anders, neu werden. Es gibt Versöhnung, es gibt Frieden mit Gott. Tatsächlich, in unserem Text heißt es in Vers 8, Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und in Vers 10, wir sind durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch Feinde waren. Wir waren angeklagt und sind nun freigesprochen. Dieser Rechtsentscheid ist ein reiner Gnadenakt Gottes. Gott, nicht wir, Gott hat den ersten Schritt getan. Er hat Frieden hergestellt dadurch, dass er für uns starb, seinen Sohn für uns dahingab, für uns am Kreuz starb. Wahrer Friede und Versöhnung geht letztlich von Gott aus. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, 18, 19 heißt es, das alles, das wir noch einmal von vorne beginnen können, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. So schreibt Paulus im 2. Korintherbrief. Und damit ist klar, dass Gott und nicht der Mensch mit irgendwelchen Leistungen der Wiedergutmachung am Ausgangspunkt der Versöhnung steht. Als Jesus am Kreuz für uns starb, war Gott mit ihm und versöhnte die Welt mit sich. Gott ergreift die Initiative. Er will uns erretten, uns Zorn und Gericht ersparen. Und darum schickt er seinen Sohn in die Welt. Die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wenn Paulus sagt, Christus hat die Welt mit sich versöhnt, dann ist das ein historisches Geschehen, das sich damals am Kreuz vollzog. Von Gottes Seite her ist wirklich alles geschehen. Es gibt von Gottes Seite her Frieden, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Und jetzt liegt es an uns, dem Angebot Gottes zuzustimmen, damit diesem objektiven Frieden auch ein subjektiver Friede, ein persönlicher Friede unsererseits folgt. Ihr Lieben, zur Versöhnung gehören ja immer zwei. Streiten kann man nicht allein und versöhnen auch nicht. Nehmen wir an, wir wären mit jemandem in Streit geraten. Wir wurden wütend und haben unserem Gegenüber wenig schmeichelhafte Bezeichnungen in den Kopf geworfen, haben ihm nach allen Regeln der Kunst den Kopf gewaschen und dabei beleidigt, gekränkt, gedemütigt. Und hinterher tut es uns wahnsinnig leid und wir bitten den von uns hart geschmähten aufrichtig um Verzeihung, um Vergebung. Aber diese Person ist überhaupt nicht in versöhnlicher Stimmung. Sie reagiert total ungnädig. So wie du mich beleidigt hast, das vergesse ich dir nie. Unsere Freundschaft ist gestorben. Hier wird deutlich, die Tür zur Versöhnung steht offen. Aber solange die andere Seite nicht hindurchgeht, ist die Versöhnung noch nicht vollzogen. Ganz ähnlich ist das auch zwischen Gott und uns. Von Gottes Seite aus ist die Versöhnung geschehen, von unserer Seite aus muss sie noch geschehen. Und darum heißt es in 2. Korinther 5, 17, wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Gott ruft und lockt uns Menschen, dem Herrn aller Herren, Jesus Christus, Raum zu geben, ihn anzunehmen. Gott hat aus Liebe zu uns alles getan. Und wo wir nun unsere Herzenstür Jesus öffnen, geschieht, was wir im Johannes 1, Vers 12 lesen, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht oder das Vorrecht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Erst jetzt, wo dies geschehen ist, haben wir persönlichen Frieden mit Gott. Erst jetzt haben wir Zugang auch zur Gnade. Das heißt, nun steht nichts mehr zwischen uns und Gott. Ob wir ermessen können, was das bedeutet? Zugang zur Gnade. Wer fragt heute schon nach so etwas? Wir haben schon lieber Zugang zu anderen Dingen. In dieser Welt ist fast zu allem Zugang für den, der viel Geld und starke Ellenbogen hat. Hier aber geht es um den Zugang zu Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen liegen, schreibt Paulus im Kolosserbrief. Wir haben Zugang zum König aller Könige, Zugang zum Thron der Gnade, um von Jesus zu empfangen, was wir in seinem Namen gebeten haben, aber auch um Vergebung, um neuen Mut und neue Kraft zu empfangen. Das dürfen wir immer wieder zu ihm kommen, darum bitten. Und das alles, weil Jesus die Kluft zwischen uns und Gott überbrückt hat. Zugang zur Gnade bedeutet, wir dürfen vertrauensvoll mit Gott sprechen, ihn anreden mit lieber Vater, im Namen Jesu betend anrufen. Das ist Zugang zur Gnade. Bei ihm darf man sich ganz zu Hause fühlen, wie Kinder im Elternhaus. Er lädt uns ein, täglich aus seiner Fülle heraus zu leben. Ich darf mich zu jeder Zeit bei Jesus auch geborgen wissen. Welch ein Geschenk. Dies alles, Versöhnung, Frieden, Zugang zur Gnade durch Jesus Christus, trägt aber auch wunderbare Früchte, die zum Teil auch in unserem Text genannt werden. Eine erste Frucht ist, dass wir Gottes erfahrene Barmherzigkeit, seinen empfangenen Frieden in unserem oft rauen Alltag auch auf Hände und Füße übertragen. Das heißt erstens, dass wir Friedensstifter sind. Von Frieden reden, damit tun sich ja viele leicht. Wie oft wird heutzutage vom Frieden gesprochen? Besonders wenn es um den Weltfrieden geht. Doch Frieden halten, Frieden schaffen, im Haus, mit den Nachbarn, den Kollegen. Wie kann das geschehen? Es kann geschehen, wenn wir aus der selbsterfahrenen Vergebung durch Christus unser Leben führen. Im Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, beten wir und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Wer diese Worte bewusst und von Herzen betet, dem fällt es dann auch leichter zu vergeben. Und besonders dann, wenn das, was vorgefallen ist, tief verletzend war. Es ist schon ein paar Jahre her, als Wolfgang Bosbach, zuletzt Vorsitzender des Innenausschusses des Deutschen Bundestages, vom damaligen Kanzleramtsminister und Parteigenossen Ronald Pofalla, als es um den Euro-Rettungsschirm ESFS ging, vor anderen Bundestagsabgeordneten in einer Verbalattacke aufs Übelste beschimpft wurde. Schon kurz nach dem Vorfall wusste es ganz Deutschland: Ich kann deine Fresse nicht mehr sehen, hat er gesagt. Und die Bild-Zeitung freute sich, eine Schlagzeile für die Frontseite zu haben und witterte neuen Stoff für die nächsten Ausgaben. Die Partei allerdings machte sich große Sorgen. Doch was danach passierte, war für die Zeitung nur noch eine Randnotiz wert. Denn Pofalla und Bosbach haben sich ausgesprochen, tatsächlich. Ich wollte es erst nicht glauben. Doch Pofalla entschuldigte sich für seinen Wutausbruch und Bosbach, der sich als Christ bekennt, nahm die Entschuldigung an. Hierbei werde ich an das Lied von Jürgen Werth erinnert. So ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung. So ist Vergeben und Verzeihen. Bildhaft heißt es in Vers 2 weiter: wie ein Regen in der Wüste, frischer Tau auf dürrem Land, Heimatklänge für Vermisste, alte Feinde Hand in Hand, wie ein Schlüssel im Gefängnis, wie ein Seenotland in Sicht, wie ein Weg aus der Bedrängnis, wie ein strahlendes Gesicht. So ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. Der empfehlenswerte Film The Straight Story, ich habe mal das Video mitgebracht, wenn es jemand gerne haben möchte, ausleihen kann er das. Kannst du beim nächsten Mal wieder mitgeben. Ne? Dieser empfehlenswerte Film The Straight Story von David Lynch zeigt, wie wichtig es ist, dem Bruder die Hand zur Versöhnung zu reichen, ehe es zu spät ist. Dass wir um alles in der Welt nicht eher ruhen, bis wir uns ausgesprochen und versöhnt haben. Der Film beruht auf einer wahren Begebenheit, die sich in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts in Amerika abgespielt hat. Die beiden Brüder Strait hatten sich so zerstritten, dass sie seit 10 Jahren keinerlei Kontakt mehr miteinander hatten. Dann hört der eine, Alvin, auf Umwegen, dass der andere, Lyle, einen Schlaganfall erlitten hatte und wohl demnächst sterben würde. Da beschloss Alvin, ihn aufzusuchen und sich mit ihm auszusöhnen. Er selber wohnte in Iowa, sein Bruder in Wisconsin, also einige hundert Kilometer voneinander entfernt. Alvin war schon weit über 70 und durfte wegen seiner Sehschwäche nicht mehr Auto fahren. Was sollte er tun? Er bastelte so lange an seinem Rasenmäher herum, also eines von diesen großen Modellen, bei denen man aufsitzt, bis dieser Rasenmäher fahrtüchtig war. Er befestigte daran einen Anhänger, den er mit Benzin, Campingausrüstung und Lebensmitteln belud und fuhr los. Ein Hund war auch dabei. 400 Kilometer mit maximal 8 km/h. Interessante Geschichte. Beim ersten Anlauf streikte der Motor schon nach wenig hundert Metern, aber nach weiteren Umbauten klappte es dann doch endlich. Gut 6 Wochen ist der versöhnungswillige Bruder auf seinem abenteuerlichen Gefährt unterwegs. Kurz vor dem Ziel übernachtet er noch in der Nähe eines Friedhofs, wo er mit dem örtlichen Pfarrer noch ins Gespräch kommt. Der Schluss des Films schildert die Begegnung der beiden verfeindeten Brüder. Die Szene, die sich dann abspielt, ist ebenso bewegend wie wortkarg. Ja, man kann das sagen, alles ist ziemlich wortkarg hier drin. Nur das Allernötigste wird gesprochen. Die bloße Präsenz reicht aus. Es kommt zur Versöhnung ehe es zu spät ist. Die beiden Brüder legen sich in den Armen. Es ist wie ein Fest nach langer Trauer. So ist Versöhnung. So darf sie auch in unserem Leben stattfinden und hoffentlich auch, ehe es zu spät ist. Eine andere Frucht, die aus der Versöhnung und dem Frieden mit Gott entspringt, ist zweitens eine gewisse und frohmachende Hoffnung. Eine gewisse und frohmachende Hoffnung. Paulus betont, dass diese Hoffnung nicht vage ist, sondern darin begründet liegt, dass Jesus Christus für uns gestorben und auferstanden ist. In der Übersetzung von Hoffnung für alle heißt es in Vers 2, er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben mit Gott geöffnet. Voller Freude danken wir Gott dafür, dass wir einmal an seiner Herrlichkeit teilhaben. Zukunft, das ist etwas, was die Menschen zu allen Zeiten bedrängt. Denn Zukunft bedeutet für uns ja oft Sorge. Zukunft heißt für uns aber auch oft Angst. Aber nun ist Jesus für uns gestorben, damit wir uns ganz fest in seiner Liebe geborgen wissen. Was immer uns auch an Schwerem treffen mag. Oft kann man das erst in ganz trostlosen Augenblicken begreifen. Die bedrängende Not, von der Paulus spricht, wirkte ihm schier den Hals zu, dass er nicht mehr atmen kann. Trotzdem rühmt er sich der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Trotzdem dankt er Gott dafür, dass er einmal an seiner Herrlichkeit teilhaben darf. Und das alles, weil Christus für uns sündige, oft gar nicht sympathische Leute sein Leben ließ, weil er uns mit Gott versöhnt hat. Einzig darum sollen und brauchen wir uns vor der Zukunft nicht zu zittern. Wir dürfen als von ihm Begnadigte getrost, ja erhobenen Hauptes dem jüngsten Tag entgegengehen. Uns trägt eine lebendige Hoffnung, die Hoffnung einmal beim Herrn zu sein. Bei diesem wunderbaren Herrn, der sich für uns alle dahingab und der auferstanden ist und lebt. Das hat aber auch Rückwirkungen auf unser Leben. Wenn unsere ewige Zukunft geklärt ist, dann kann und darf ich auch im Blick auf die gegenwärtigen Sorgen und Ängste hoffen und von Jesus Trost, Wegweisung und Kraft empfangen. Die Zukunft wird für den, der Frieden mit Gott hat, Herrlichkeit sein. Und diese Herrlichkeit beginnt für Christen schon jetzt und hier. Gott hat durch Jesus nicht nur unser Leben verändert, sondern uns auch eine völlig neue Denk- und Sichtweise geschenkt. Als mit Gott Versöhnte hoffen wir auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, die Gott schaffen wird. Wir hoffen auf eine unvergängliche Welt vollkommener Liebe und Gerechtigkeit. Wir hoffen auf eine Welt, in der wir nicht unsere Identität verlieren, sondern einen unvergänglichen Geistleib und ein vollkommenes Herz besitzen. So ist es uns verheißen. Im letzten Buch der Bibel heißt es in Offenbarung 21, Vers 7, im Blick auf unsere Zukunft, dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Dann sagt der, der auf dem Thron saß, siehe, ich mache alles neu. Alle, die durchhalten, werden dies als Anteil von mir erhalten. Ich werde ihr Gott sein und sie werden meine Söhne und Töchter heißen. Diese Aussicht macht wirklich froh. Wir dürfen darauf bauen. Allerdings ist sie für Christen kein Ruhekissen. Sie wird es nie sein, sie war es auch noch nie gewesen. Kein Ruhekissen. Es motiviert viel mehr Hand anzulegen und sich für Wahrheit, Liebe und Gerechtigkeit in dieser Welt einzusetzen und auch niemals aufzugeben. Ein Beispiel dafür ist der afroamerikanische Bürgerrechtler und Friedensnobelpreisträger Martin Luther King, der sich in den 1950er und 1960er Jahre gegen Rassentrennung und soziale Unterdrückung in den USA einsetzte. Eine dritte Frucht ist Geduld und Bewährung. Damit es nicht so aussieht, als vertrete er lediglich eine Schönwettertheologie, schreibt Paulus, Und das ist uns Freude und Trost, wenn wir unter Druck geraten. Wie oft war Paulus unter Druck? Bedrängnis, wie es hier heißt, die hatte Paulus sein Leben lang. Damit war er vertraut. Das war sein Spezialgebiet, könnte man sagen. Paulus zeigt, wie das Schwere im Leben eines Christen ihm zum Besten zur Reifung dienen muss. Trübsal, man kann auch sagen, Druck, Pression, Anfeindung von innen und außen bringt Geduld, schreibt Paulus. Der Begriff Geduld bedeutet darunterbleiben. Darunterbleiben, wenn man uns Lasten auferlegt. Dahinterbleiben, wenn andere uns clever überholen. Das ist alles andere als leicht. Geduld aber bringt Erprobung. Das heißt, wir werden im Glauben fester und reifer. Unsere natürlichen Emotionen werden durch den Heiligen Geist geläutert. Wir erhalten mehr Standfestigkeit. Wir lernen, mit Druck zu leben, ohne dass es uns verhärtet. Der Bürgerrechtler Wolf Biermann hat zu DDR-Zeiten in einem Lied gedichtet, du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Die allzu hart sind, werden brechen. Die allzu spitz sind, stechen und brechen ab zugleich. Jesus hat sich unter den Bedingungen einer grausamen Welt nicht verhärten lassen. Auch nicht, als er am Kreuz zu Tode gefoltert wurde. Als durch Jesus versöhnt ist, sind wir davon befreit, zu verhärten, zu stechen und dann am Ende auch noch zu brechen. Paulus schreibt, Geduld bringt Bewährung, Bewährung aber bewirkt Hoffnung. Das heißt, unser Leben wird zielorientierter, nicht seitwärts oder rückwärts, sondern vorwärts gerichtet. Die Frage, was darf ich alles noch im Leben mitnehmen, unterwegs, tritt in den Hintergrund. Das Leben läuft nicht ins Leere. Es ist schon eine seltsame Aneinanderreihung, die der Apostel Paulus hier beschreibt. Und wir wollen uns fragen, ist das auch bei uns so, dass aus Druck, aus Anfeindung und Geduld erwächst? Die normale Kettenreaktion, wie sie Psychologen beschreiben, sieht doch eigentlich ganz anders aus. Da folgt nach Pression die Aggression. Und nach der Aggression die Frustration. Und danach dann kommt dann die Resignation. Alle Voraussetzungen für eine Kurzschlusshandlung sind plötzlich gegeben. Vom Leistungsdruck bis hin zu Amoklauf und Selbstmord. Wie völlig anders sind doch die Gaben Gottes. Durch Jesus haben wir Frieden mit Gott. Geduld. Kraft zum Tragen. Zugang zur Gnade. Durch Jesus haben wir eine herrliche Zukunft über den Tod hinaus. Hoffnung und Geborgenheit. Und darum sollten wir, wo es noch nicht geschehen ist, Jesus ganz bewusst in unser Leben aufnehmen. Denn wenn wir Gott und seinen Sohn Jesus Christus im Rücken haben, können wir getrost nach vorne schauen. Amen.